Alexei Penzin. Er hat studiert am Institut für Philosophie der Russischen Akademie der Wissenschaften, hat dort promoviert. Im Moment unterrichtet er in Wolverhampton, England an der Uni. Alexei Penzin ist Mitglied des Kollektivs Studiert, was ist zu tun? Eine berühmte Aussage. Er hat die englische Übersetzung des Buches Art and Production von Boris Arafatov mitbegleitet. Einer der wichtigsten Theoretiker der sowjetischen Avantgarde. Im Moment arbeitet er am Buch Gegen das Kontinuum, Schlaf und Subjektivität in der kapitalistischen Moderne. Das Buch kommt in den nächsten Jahren raus. Er spricht über Zufälligkeit und Notwendigkeit in der kommunistischen Kosmologie Ewald Iljenkos. Ja, genau dieser Aufsatz hier zu meinem Vortrag hat mich abgelenkt von meiner Arbeit am Buch, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich Ja gesagt habe zu dieser Herausforderung, über den russischen Kosmismus zu sprechen und etwas zu sagen, das für mich eigentlich auch ein neues Material darstellt. Ich danke Ihnen noch einmal sehr und da geht mein Dank insbesondere ans HKW, an Boris Groys, der mich eingeladen hat. Diese doch sehr herausfordernde Konferenz mitzugestalten. Ich will vielleicht mal ganz kurz hier im Bild Ewald Iljenkov hier zumindest seinen Namen zeigen, weil viele werden ihn vielleicht nicht kennen als kommunistischen Schriftsteller. Seine meisten Werke kamen nach dem Zweiten Weltkrieg und er hat Selbstmord begangen am Ende der 70er Jahre. Da sehen Sie ihn auch nochmal. Das ist ein Bild, das in Berlin aufgenommen wurde, 1945. Er war Kriegsveteran und da steht er auf den Ruinen des Reichstags. Und das ist wiederum er in den 50er Jahren, als er diesen Text geschrieben hat, auf den ich mich heute in meinem Vortrag beziehen will. Auch das ein schönes Bild. Ziemlich hipster sieht er ganz, ziemlich wie ein Hipster sieht er aus. Das zeigt ihn im Alter 3 Jahre vor seinem Selbstmord. Und hier ist er zusammen mit einem weiteren sowjetischen Gelehrten, der seine Kosmologie beeinflusst hat. Ich werde ihn auch in meinem Vortrag ansprechen. Das ist leider russisch. Das ist seine Autografie, sein Manuskript des Buches Kosmologie des Geistes. Das ist ein Buch, das während seiner Lebenszeit nie veröffentlicht wurde, sondern es kam erst 10 Jahre nach seinem Tod heraus, und zwar im Jahre 1988. In gekürzter Form, der volle Text erschien dann Anfang der 90er. Alle seine anderen Arbeiten, mit Ausnahme dieses Buches, wurden veröffentlicht. Er stand unter dem Druck der Behörden, weil seine Sichtweisen waren immer sehr originell, aber er durfte publizieren. Es wurden seine Arbeiten auch ins Italienische, Englische und Deutsche übersetzt, aber die meisten seiner Arbeiten seiner mittleren Schaffensperiode in den 60er und 70er Jahren waren eben doch nicht verboten. Ich wollte hier auch ganz kurz beginnen mit einem kleinen Exkurs, denn ich habe versucht, mir selber zu beantworten, warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht. Und für mich, da hat dieser Text auch zu tun mit einem Gefühl des Staunens, und zwar positiven Staunens. Manchmal ist man eben überrascht, manchmal staut staunt man, wenn man etwas von einem Denker liest. Und so ging es mir da. Und Sie kennen ja Aristoteles Aussage, dass Philosophie mit dem Gefühl des Staunens beginnt. Durch Staunen haben die Menschen begonnen, Philosophie zu betreiben in unserer Zeit und am Anfang aller Zeiten. Das ist eine Aussage in Metaphysik. Im griechischen Original schreibt Aristoteles ein besonderes Wort für Staunen. Taumazein heißt das, und das lässt sich übersetzen als Staunen, als Verwunderung. Und bedeutet im Allgemeinen einen intellektuellen Schock, der uns zwingt zu denken. In diesem Sinne kann man wirklich sagen, dass diejenigen, die Mythen schaffen, ebenfalls schon in das Reich der Philosophie hineingehören. Denn sie erzeugen Staunen, und Mythen sind ja immer basierend auf etwas Wunderbarem, etwas Verwunderlichem, Erstaunlichem. Und das wollte ich vorausgeschickt haben. Aristoteles, hat hier natürlich kein naives, kindliches Staunen gemeint als Quelle für philosophische Inspiration. Er bezieht sich eher auf das griechische Wort Arche, etwas, was nicht ganz am Anfang liegt, aber was beginnt, in der ganzen Geschichte der Philosophie zu wirken. Aristoteles sagt, dass Erstaunen eigentlich Arche bedeutet. Er sagt aber nichts dazu, woher kommt dieses Staunen? Dieses jahrhundertealte Arche, warum bleibt sie immer wieder erhalten? Und ich denke, da kann man gut drüber diskutieren, nämlich über die Frage der Kontinuität des Staunens, des Arche. Die Hypothese ist einfach, dass die philosophischen Texte selbst, die inspiriert sein können durch das Staunen, gemessen und beurteilt werden können durch den Effekt des Staunens, und den sie beim Leser hervorrufen. Die Materialität philosophischer Texte besteht darin, dass sie dauerhaftes Staunen erzeugen können über Generationen hinweg, wenn es klassische Texte sind. Aristoteles selbst sagt nichts darüber, was eine typisch philosophische Quelle von Staunen ausmacht. Er redet interessanterweise über selbst sich bewegende Marionetten, Roboter, die Staunen erzeugen können, aus dem heraus dann ein philosophisches Denken erwächst. Am Anfang würde ich sagen, wenn das Gefühl des Staunens, das den Leser überwältigen kann, ein Kriterium dafür ist für die Bewertung des Textes, dann ist dieser kurze Aufsatz Kosmologie des Geistes von Elian Kovert dann schon eine echte philosophisch-klassische Literatur. Elian Kovert, habe ich ja schon gesagt, wurde nie zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Und jetzt übrigens geben wir eine neue Ausgabe der Zeitschrift Stasis heraus, und da soll auch die englische Übersetzung zum ersten Mal erscheinen. Giuliana Vivaldi ist die Übersetzerin, die müsste eigentlich auch hier sein. Also Kosmologie. Was sind die wichtigsten Punkte und warum ist Kosmologie so erstaunlich und staunenswert? Das war etwas, was ich mich auch gefragt habe beim Verfassen meines Vortrags. Elian Kovert, da habe ich nie Zweifel gehabt, dass er ein Vertreter der sowjetisch-marxistischen Philosophie ist. Natürlich nicht der dogmatischen, und er gehört natürlich dem kreativen Sektor an. Er war wirklich ein außergewöhnlicher Denker in diesem Zusammenhang, aber ohne theoretische Besonderheiten und Anomalien, war eigentlich irgendwie ein Schriftsteller, der mal was Neues hineingebracht hat, ein paar neue Aspekte in die Handlungstheorie des Sowjetismus, ein Beitrag des sowjetischen Marxismus, Und die Handlungstheorie wurde ja dann breiter international auch zur Plattform gemacht, an der sich viele betätigen. Das war nicht nur Iljenko, sondern Vyvodsky, andere sowjetische Wissenschaftler, die diese Handlungstheorie ausgebaut haben. Iljenko hat hier Änderungen hineingebracht und das Paradigma verändert hinsichtlich dessen, was wir tun auf dieser Welt, nämlich menschliche Arbeit, Activity oder eben Handlung auf Deutsch. Diäten ist im Russischen, also verschiedene Dinge, ein Ziel zu erreichen. Und hier hat Lienkow viel dazu ausgesagt. Und er hat etwas ganz besonders Wichtiges ausgesagt über die ideale Dimension dieser menschlichen Aktivität, dieser menschlichen Handlung. Lienkow war also relativ in diesem Kontext ein Standardschriftsteller. Allerdings hat er auch alles mal in eine sehr erstaunliche Perspektive gesetzt. Was die besonderen Umstände betrifft, in denen er die Kosmologie geschrieben haben, so wird häufig verwiesen auf Einflüsse. Kosmologie entstand bereits in den 50ern, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was die unmittelbaren Umstände betrifft, so haben die Historiker immer darauf verwiesen, dass es hier Parallelen gibt zu Kuznetsov. Hier ist er zusammen mit ihm. Das ist aber ein Foto, das aus den 70er Jahren und damit 20 Jahre später, nachdem das Buch geschrieben wurde, aufgenommen wurde. Kuznetsov war selbst eine interessante Figur. Er heißt mit Vornamen Pobisk. Das ist kein typischer russischer Name, das ist ein Akronym für einen ganzen Satz. Pokolenie Oktyabrskikh Bortsov i Stroitelei Kommunizma, das heißt die Kämpfer der Oktoberrevolution und Erbauer des Kommunismus. Diese Abkürzung dieses langen Namens wurde gewählt als Vorname für diesen Kuznetsov. Können Sie sich schon vorstellen, dass das eine interessante Persönlichkeit war? Er war ein interdisziplinärer Wissenschaftler, hat zu vielen Themen gearbeitet. Biologie, Chemie, Physik, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Systemtheorie. Er ist in den späten Stalinjahren auch im Arbeitslager gewesen, weil er mal eine nicht genehmigte Diskussionsgruppe von Studenten zusammengerufen hat, die sich beschäftigte mit der zentralen Frage des Schnittpunktes zwischen evolutionärer Biologie und Philosophie. Was ist die Funktion und das Ziel des Lebens auf der Erde und im Universum insgesamt? Iljenko hat Kuznetsov überzeugt, einen Artikel zu schreiben für die Enzyklopädie der Philosophie, die er mit herausgegeben hat. Und Kuznetsov hat diesen Text geschrieben. Er hieß Leben, Schissen. Publiziert in den frühen 60er Jahren in der, wie gesagt, Enzyklopädie der Philosophie. Dort hat er die kosmologische Funktion des Lebens beschrieben. Und das ist etwas, was andere Autoren auch so gesehen haben. Er hat gesagt, das Leben hat die Aufgabe, gegen die Entropie zu wirken, eine Ordnung zu schaffen, aus stochastisch-chaotischen Bedingungen heraus. Wie wir wissen, Entropie ist ein Maß für die Verbreitung von Energie. Das zweite Gesetz der Thermodynamik sagt, dass geschlossene Systeme nur mehr Entropie erzeugen können. Und das führt zur ultimativen Zerstreuung von Energie und Tod des Systems. Antientropisch heißt dann die Fähigkeit, biologischen Lebens als Gegengewicht aufzutreten gegen die Entropie. Kuznetsov hat ebenfalls zum Problem des sogenannten Big Freeze geschrieben, den Kältetod der gesamten Menschheit durch die Abkühlung der Atmosphäre, ausgehend von der Physik des 19. Jahrhunderts und das zweite Gesetz der Thermodynamik wird ja heute noch diskutiert in der Physik und existiert noch immer als wissenschaftliches Paradigma, was zu solchen Schlussfolgerungen führen könnte, nämlich dass das existierende Universum auf seinen Zerfall zuschreitet. Das war ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Argument, das Iljenkow immer wieder als Referenzpunkt genutzt hat. Dieser Diskurs zur antientropischen Funktion des Lebens war nicht so ungewöhnlich. Und nicht nur Kuznetsov hat sich damit beschäftigt, viele Debatten gab es da zu diesem Thema in den 50er und 60er Jahren in der Sowjetunion. Und sie hatten zu tun mit der Frage, man sagt, okay, wir erreichen den Kommunismus, aber was kommt dann? Was bedeutet das alles? Warum machen wir das? Und was passiert dann, wenn wir ihn haben? Und was ist die Funktion des Kommunismus? Mal breiter gesehen. Wie gesagt, diese Fragen wurden häufig genannt und es wurde auch häufig eben gesprochen über die antientropische Funktion des Lebens. Ich bin nicht ein Spezialist für russischen Kosmismus. Ich kann mich also nur auf die Sekundärrezeption dieser philosophischen Strömung berufen. Und ich kann sagen, in der Sowjetunion war Kosmismus keine offiziell zugelassene Richtung. Fjodorows Arbeiten wurden nicht veröffentlicht. Es gab Debatten darüber, das ist richtig. Und die progressive Intelligenz in den 50er und 60ern, die waren da schon recht kritisch hinsichtlich dieser Ideen. Zum Beispiel einer der Autoren, den ich gefunden und gelesen habe, beschreibt diesen antientropischen Effekt des Lebens, aber er lehnt Fjodorows Erbe ab. Und hat gesagt, ich sehe da doch Sexismus in seiner Arbeit. Das war schon mal fortschrittlich, dieser Begriff. Warum sagt er Sexismus? Er sagt, weil Fjodorow spricht nur von der Auferstehung der Männer, nicht der Frauen. So einfach ist das natürlich alles nicht, aber es gibt schon tatsächlich eine starke Komponente diese Art von genderbasiertem Denken. Denn Fjodorow spricht tatsächlich darüber, dass die Wiederauferstehung nur die Auferstehung der Väter durch die Söhne betrifft. Die Frauen lässt er da völlig außen vor. Also da gibt es schon eine Geschlechterrolle, eine Geschlechterteilung, wo die Männer sich alle Rollen greifen und die Frauen werden sie da irgendwo unterstützen, neue Formen zu entwickeln. Also so viel zur kritischen Rezeption des russischen Kosmismus in den 60er Jahren. In den 70ern sah es schon anders aus, aber in den 50er und 60ern wurden sie immer noch kritisch diskutiert und kritisch bewertet, weil sie waren noch bekannt. Iljenkow hat diese kritische Haltung geteilt. Iljenkow nutzt aber auch wissenschaftliche Themen. Er spricht über den Big Freeze und die Entropie, aber er nutzt sie in Kombination mit Argumenten, die er entlehnt von Spinoza und Hegel. Und seine wichtigste Inspirationsquelle ist Friedrich Engels Buch Die Dialektik der Natur. Das ist ein unvollendetes Werk, weil Engels hat sich zu stark um Marx gekümmert und konnte sein eigenes Buch nie abschließen. Es ist eher eine Sammlung von Fragmenten. Da sieht man auch seine Naturphilosophie aus dialektischer Sicht. Also auf dieses Thema werde ich sicher noch einmal im Laufe des Vortrags zurückkommen. Jetzt würde ich ganz gern die Hauptargumente der Kosmologie des Geistes zusammenfassen wollen. Die Hauptfrage des Textes dreht sich darum, welche Rolle hat das denkende Leben oder eben der Gedanke im Universum, nicht mehr und nicht weniger. lange Untertitel zu diesem Text lautet wie folgt: Ein Versuch, eine grundlegende Darstellung der objektiven Rolle denkender Materie im System der universellen Interaktion zu bieten. Das ist eine philosophische, poetische Phantasmagorie basierend auf den Prinzipien des dialektischen Materialismus. Hier hat Ilenko in diesem Text offensichtlich ein Problem versucht zu lösen. Er hat radikale Ansätze in seinem Werk, aber er schwört praktisch im Titel schon, dass er dem dialektischen Materialismus zugehörig ist. Die zentrale Frage ist hier nun die Beziehung zwischen Materie und dem universellen Maßstab, dem Universum als solchem. Der Text spricht über eine kosmologische Hypothese. Das ist eine Strategie, um sich zu schützen. Deswegen muss er eben sagen, hallo, ich bin dialektischer Materialist. Und zweitens macht er das auf diese Art, indem er sagt, naja, was ich hier sage in meinem Buch, das sind Hypothesen. Diese kosmologische Hypothese fasst hier die Entstehung des Lebens zusammen mit der Natur und auch verweist auch darauf, dass wir hier diese Verbindung zwischen Leben und materiellem Universum, Überwindung der Entropie, nur im Kommunismus schaffen können. Hier sagt er, die Materie hat immer Gedanken, denkt immer selbst. Materie denkt selbst, aber das ist jetzt keine Aussage eines Animisten oder verrückten Idealisten, nämlich dass Materie wortwörtlich denkt. Sondern was er aussagen will, ist, dass die Materie denkt, und zwar in Bezug auf bestimmte Punkte im Universum, wo bewusstes Leben existiert, zum Beispiel Erde, kann aber auch woanders sein. Materie denkt also nicht unabhängig, eigenständig. Materie hat auch kein Bewusstsein, glaubt er, so wie es heute von manchen gedacht wird, wo man über Smart Matter redet oder irgendwelche Materie, die so klug ist, dass sie denken kann. Das ist Denken nach Deleuze, die denkende Materie. Ilenko sagt jedoch, dass die Materie zwar denkt, aber als Substanz, als infinite Substanz. Das Universum ist unendlich, infinit, aber nach Wahrscheinlichkeitsgesetz wird es immer eine andere komplexe Form von Materie geben können, die denkfähig ist. Heute ist es die Erde, das könnte ein anderer Punkt im Universum sein. Denn das Universum ist unendlich und daher können denkende Formen überall existieren, die Wahrscheinlichkeit ihrer Entstehung liegt bei fast 100%. In der sowjetischen offiziellen Philosophie wurde Materie gesehen als Ensemble von Bewegung. Beginnen von der niedrigsten Lebens- und Materienform, erkundet durch Physik, Chemie, Biologie und bis hin zu den höchsten Formen, menschliches Gehirn, Intelligenz und soziale Formen von Materie. Jede niedrige Lebens- und Materienform unterstützt die Entwicklung höherer Formen. Die Frage ist nur, was ist die Funktion der höchsten Form der Materie? Zum Beispiel im menschlichen Gehirn, weil darüber steht ja keine höhere Form der Materie. Das ist also wirklich eine Sache, die in der Kosmologie diskutiert wird. Das Nachdenken über die Materie hat unterschiedliche Ursprünge Engels, Dialektik der Natur, wo von der Materie diskutiert werden. Aber das Ganze geht auch zurück auf Lenin und Bogdanov, Form der Bewegung von Materie. Materie ist nie etwas Statisches, ist immer ein kontinuierlich dynamischer Prozess. Jetzt würde ich etwas sagen wollen über Ilyenkovs Ideen, wie er die Beziehung gesehen hat zwischen Idee und Materie, Gedanken und Materie. Interessant ist hier Folgendes. Das Universum ist unendlich, aber die Entwicklung paradoxerweise ist bereits abgeschlossen, weil es existiert ja alles, sogar die höchste Form intelligenten Lebens. Natürlich arbeiten Dialektik und Entwicklung, aber immer nur an bestimmten Teilen und Fragmenten des Universums. An bestimmten Bereichen des Universums sind Gedanken bereits entstanden, in anderen Teilen des Universums nicht. In anderen Bereichen oder Sektoren des Universums hat man vielleicht Vorstufen. Und da gibt es hier einen schönen Kommentar bei Ilyenkov. Hier lehnt er sich an Spinoza und sagt, wenn wir infinite Materie als Substanz betrachten, nach Spinoza, dann ist sie ewig, ist sie nicht veränderbar, wenn man sie betrachtet in ihrer Gesamtheit. Das ist ein schöner Kommentar aus der Kosmologie. Sie sagen, dass sich hier auch nochmal Spinozas Bild spiegelt als Universum, als Homöostase, nicht veränderbar, obwohl die einzelnen Teile wie Stücke in einem Kaleidoskop ständig sich bewegen. Das heißt, wir haben hier eine schöne Korrelation zwischen Homöostase und Bewegung. Und hier kann man sich auch fragen über die Beziehung zwischen Hegel und Spinoza. Normalerweise waren die Gegner. Ilyenkov kombiniert die Argumente der beiden. Die Substanz nach Spinoza hat zwei Eigenschaften, Gedanke und Extension. Ilyenkov sagt, der Vulgärmaterialismus sagt, das Gedanke entsteht aus dialektischer Bewegung der Materie. Das heißt, Materie ist notwendig für das Entstehen des Gedankens. Aber der Gedanke ist etwas Zufälliges, muss nicht notwendigerweise entstehen. Er ist das Produkt zufälligen Zusammentreffens von Umständen, sagt Ilyenkov. In seiner Version des Materialismus sagt er auch, dass Materie nicht existieren kann ohne Gedanken. Es bedeutet aber nicht, dass Materie denkt, sondern sie kann nicht existieren ohne Gedanken. Dann versucht Ilyenkov das auch anhand seiner kosmologischen Hypothese zu beweisen. So wie er verschiedene materielle Bewegungsformen versteht, sagt er, es gibt keine Form der Materie, die höher steht als die menschliche Intelligenz oder eben das denkende Gehirn, so wie es ausgedrückt wird, materiell. Die gesamte Bewegung, alle Entwicklungsprozesse verschiedener Formen von Materie sind eingeschlossen zwischen diesen zwei Polen, diesem niedrigsten Pol, dieses Nullniveau, wo Entwicklung zunächst beginnt, und diesem höchsten Punkt, den Ilyenkov bezeichnet als denkende Materie, denn das Gehirn ist ja Materie. Aber er hat da ein ganz komplexes Argument in seinem Buch entwickelt für das denkende Gehirn. Also wie gesagt, das sind die beiden Schwellenwerte, zwischen denen die Entwicklung stattfindet. Und zwar zyklisch. Beginnt mit Null, erreicht das Niveau das höchste und dann gibt es einen Kollaps oder man kommt irgendwo zurück wieder an den Nullpunkt. Die interessanteste Frage ist natürlich, was passiert denn zwischen diesen beiden Punkten, dem Punkt höchster Entwicklung und dem Nullpunkt. Wie kommt man da wieder zurück auf Null, auf diese niedrigste Entwicklungsstufe? Hier sagt Iljenkov, dass man den Gedanken der Grenzen der Entwicklung betrachten muss. Er sagt natürlich, das ist dialektischer Materialismus, aber es war schon eine sehr spezifische, sehr unorthodoxe Auslegung des dialektischen Materialismus. Hier trägt er eigentlich philosophische Aussagen bis hin in die oder an die Extreme heran. Er sagt eigentlich, nun, wie können wir diese Oszillation zwischen niedrigstem und höchstem Punkt der Entwicklung betrachten? Wie können wir diesen Zyklus betrachten und bewerten? Wie kommt man von 0 auf 100 und zurück? Hier sagt er, muss man eigentlich voraussetzen, dass Materie vernichtet wird, um wieder auf Null zurückzugehen. Wenn es darum geht, wie das passiert, so nutzt hier Iljenkov den Gedanken des Big Freeze und die Theorien des Urknalls, die große Explosion, die den gesamten Entwicklungszyklus des Universums wieder auf Null zurücksetzt. Der spezifische Punkt hier dreht sich eigentlich nicht um diesen Big Bang, über diesen Big Freeze, sondern er fragt sich eher, was ist die funktionelle Ausrichtung der menschlichen Intelligenz. Iljenkov führt hier ein Element ein, das er als Phantasmagorie bezeichnet. Hier bekommt er auch seine Inspiration aus der Dialektik der Natur. Aber in diesem Buch ist es auch so, dass Engels die Entropie diskutiert. Und das ist schon verwunderlich, dass Engels als Autor des Kommunistischen Manifests darüber nachgedacht hat, was in dieser ganz entfernten Zukunft passieren wird, wenn wir alle schon Kommunismus haben. Engels diskutiert auch die Frage der Entropie in seinem Buch. Und er bezieht sich auf Rudolf Clausius, einen deutschen Physiker, der klang gestern schon mal an. Engels hat hier keine Antwort zu bieten. Er weiß und er sagt, dass nur ein Wunder vor der Entropie retten kann. Das geht jetzt ein in Iljenkovs Hypothese. Als echter Leninist sagt er, hier brauchen wir Intervention, damit Dinge passieren, die die Entropie aufheben. Da ist er treuer Leninist und glaubt an die Intervention. Ja, wie bewegt man sich weg von diesem Big Freeze, dem Nullpunkt? Wie kommt man dazu, dass dieser Big Bang, der Neuanfang passiert? Wie bringe ich diese Explosion zustande? Das heißt, wie mache ich einen Relaunch fürs Universum? Das ist eigentlich die erstaunlichste und wirklich ungewöhnlichste These, die er in seinem Buch äußert. Ganz besonders einen Satz möchte ich zitieren. Er nutzt hier nämlich Metaphern, ganz einfache Metaphern. Wie macht man das? Diese kosmische Explosion. Er sagt, in konkreten Vorstellungen kann man sich das so denken. An einem Punkt wird die Menschheit sich selbst opfern und eine bewusste kosmische Katastrophe herbeiführen, einen umgekehrten Big Freeze, das heißt einen Prozess initiieren, der die Welt wieder neu starten lässt, durch Freisetzung von Gasen und Dämpfen. Das ist schon irgendwie sehr eloquent geschrieben, obwohl er ja ein wissenschaftlicher Schriftsteller war. Einfach gesagt, sagt er, ist der Big Freeze, das Bindeglied. Nur so kann die universelle Materie wieder erneuert werden. Das Feuer ist Vorbedingung dafür. Zerstörung durch Gedanken bedingt ist eine Notwendigkeit. Hier sagt er, es ist notwendig, dass man diese selbstmörderische Geste ausführt. Das ist eine wichtige Episode in der Entwicklung, ein sekundäres Ereignis eigentlich, aber es ist ein Produkt, das unbedingt notwendig ist, eine Konsequenz, die simultan auch Vorbedingung wird für die Existenz unendlicher Materie, also sehr, sehr philosophisch gedacht. Also er sagt, in dieser kosmologischen Maschine ist es notwendig, nicht von Anfang an Gedanken zu haben, so wie Spinoza es gesagt hat, Materie und Gedanken gehen immer Hand in Hand. Durch dieses Ereignis wird Gedanke erzeugt. Ein Ereignis, das doch nicht in der klassischen Literatur so auftaucht. Dieses Ereignis zeigt, dass der Gedanke ein Attribut der Materie ist. Und Spinoza spricht von dass der Gedanke Attribut der Materie ist. Es ist notwendig und es ist ein unabdingliches Attribut. Nachdem Ilienkov diese Explosion als Lösung vorgeschlagen hat und diesen schönen Gedanken, dass die Menschheit sich technisch und wissenschaftlich so entwickeln wird, damit sie in der Lage ist, am Ende aller Tage eine kosmisch-nukleare Reaktion hervorzurufen und damit die Entwicklung des Universums wieder von vorn in Gang zu setzen. Er sagt, diese Hypothese ist viel nüchterner und weniger idealistisch als all diese idealistischen Hypothesen, diese Gedanken der idealistischen Philosophen, Hegel zum Beispiel, der absolutes Wissen voraussetzte, oder die moralische Perfektion oder was auch immer diese Dinge, wie auch immer diese Dinge heißen, die die idealistisch-religiösen Philosophen fordern. Ilienkov sagt, das sind einfach nur pathetische Fantasien. Also er hat seine eigene Theorie als Phantasmagorie bezeichnet, aber alle anderen Hypothesen nennt er pathetische Fantasien. Das heißt, sein eigentliches Ziel liegt nicht darin, absolutes Wissen und morale Perfektion zu gewinnen, sondern das Universum zu ändern, zu retten, Entschuldigung, vor dem Big Freeze. Das ist etwas, was er gemeinsam hat, auch mit Kosmismus, russischen Kosmismus, meinetwegen auch albanischen. Kosmismus, der diese zentrale Rolle der menschlichen Entwicklung und die kosmologische Funktion diskutiert hat. Anders als Fjodorow will Ilienkov nicht das unsterbliche Leben schaffen, sondern er sagt, man nimmt dann einfach teil an einer anderen gemeinsamen Sache. Man zerstört sich selbst, man zerstört das ohnehin schon sterbende Universum. Also nicht wie das, was man auf dem Markt so anbieten könnte, ein Ablasshandel, wo man Unsterblichkeit sich kaufen kann. Irgendwo ist das Kommunismus mit all seinen Bedeutungsebenen. Ilienkov beschreibt hier auch seine kosmische Hypothese. Und es ist ganz interessant, denn für Iljenkov ist es so, dass bis zum Ende der 50er, 60er Jahre er wirklich dran geglaubt hat, dass Kommunismus global existieren kann. Nach 68 beispielsweise haben Ereignisse stattgefunden, wo sein Glaube daran, dass das Sowjetsystem sich weiterhin ausdehnen kann, dass die kommunistische Gesellschaft entstehen kann, schon erschüttert wurde. Zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, hat er gesagt, es muss der Kommunismus sein, der hier die klassenlose Gesellschaft darstellt, in der wir den Zusammenbruch des Universums verändern können. Er sagt, Millionen von Jahren werden vergehen, Tausende von Generationen werden geboren und sterben, eine menschliche Gesellschaft wird etabliert werden mit Vorbedingungen für Handel, eine klassenlose Gesellschaft, materielle, spirituelle Kultur werden erblühen ohne Ende, und das wird die Voraussetzung sein dafür, dass wir den Zustand erreichen, wo wir diese kosmische Explosion vorbereiten können, alle technisch-wissenschaftlichen Kapazitäten bis zu ihrem ultimativen Punkt ausbauen können. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich? Ich glaube, werde nicht ganz bis zum Ende meines Vortrags kommen. Aber das waren zumindest die interessantesten Interpretationen, die ich gefunden habe in Iljenkovs Werk. Natürlich ist die Frage, wie aufgeklärt, wie kritisch, wie ironisch kann der Leser damit umgehen? Iljenko wusste durchaus, dass der Text ein bisschen harter Tobak ist für die relativ liberale poststalinistische Ära, aber sein Text war echt zu viel. Er hat den Text nie verleugnet. Er hat den Text seinen Freunden gezeigt, seinen Studenten gezeigt, aber hat ihn nicht veröffentlicht. Zur Interpretation der Kosmologie kann man sagen, man muss hier zunächst den mythischen Inhalt betrachten, die Mythologie bei Aristoteles. Wichtig auch hier, kommen wir damit zurück zu diesen prämodernen Zuständen, die man vereinbaren kann mit dem dialektischen Materialismus. Wir haben das Prometheus-Motiv des globalen Feuers, und hier muss ich einfach zitieren. Boris Groys hat gesagt, ich sollte sogar vielleicht noch radikaler sagen, ich könnte sogar sagen, dass das Literatur ist, die fast eine neue Religion baut, indem der Gott, wie auch immer er aussieht, sich zugunsten des Universums opfert. Iljenkov wäre vielleicht froh, wenn wir mal gut drüber lachen, über seine Sachen. Als gute Philosophen, er wusste ja auch, dass dieser 40-seitige Text schon enorme Aussagen macht. Und wenn da Dinge angezweifelt werden, wenn man sagt, da gibt es eine religiöse Komponente, dann könnte er wahrscheinlich mit uns lachen. Es ist auch ein Text, den man in die Mythologie einbinden kann, nämlich die Mythologie der Vernunft. Es ist die Mythologie der Vernunft, ein Terminus, der auftauchte im späten 18. Jahrhundert im deutschen Idealismus, Hegel, Schelling, Hölderlin. Die Mythologie der Vernunft bedeutet, dass der Inhalt, sehr, sehr komplizierter Inhalt der Philosophie, kann geglaubt werden im Sinne von Bildern und Narrativen, die demokratischer sind. Und hier kann man sich auch direkt an die Massen wenden. Hier könnte man tatsächlich sagen, hier hat der Text auch ein mythisches Element. Aber es ist die Mythologie der Vernunft, die in einem dramatischen Narrativ die Bedeutung des kommunistischen Projektes zusammenfasst. Eine weitere Auslegung des Textes wäre reduktiv. Man kann sich beziehen auf den Selbstmord von Iljenkow als frühe Erfüllung der Prophezeiung. Dann haben wir noch die Enttäuschung mit dem späten Sozialismus bei Iljenkow. Er war am Anfang sozial optimistisch, bedingt dadurch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die UdSSR eine globale Supermacht war. Aber er ist auch melancholisch, weil er spürt die Fragilität des Kommunismus. Und Iljenkow nimmt damit irgendwo schon den späteren Kollaps des Sowjetreiches ein. Das wäre natürlich eine sehr, sehr freie Interpretation seines Textes, wenn man diese große Explosion als Kollaps der UdSSR interpretiert. Wir können das Ganze auch natürlich diskutieren, nicht als historische Episode allein des 20. Jahrhunderts. Wir können das gesamte kommunistische Projekt mit hineindenken in die interpretativen Ansätze. Ich zitiere immer gerne das Buch von Boris Groys. Das ist wirklich ein tolles Buch, das kommunistische Postskriptum. Da spricht er über den Kommunismus in sowjetischer Ausprägung. Er sagt, es ist ein linguistisches Wesen, wo die Sprache abgelöst war von den Kräften des Marktes, der Instrumentalisierung des Marktes. Und das gab ein weites Feld für die Philosophie. Iljenkow zeigt das ja hier, inwieweit man in der Sowjetunion auch denken konnte, eben weil man die materiellen Marktbeschränkungen nicht beachten musste. Arseni Magun, mein Freund, hat auch gesagt, das kann man auch sehen als Frage der Negativität eingebettet in den Kommunismus. Denn normalerweise denken wir an Kommunismus als an etwas hübsch Idealisiertes, ohne innere Widersprüche. Aber man könnte den Kommunismus auch lesen als Erfahrung radikaler Negativität, die spekulatives Gedankengut hervorbringt, nämlich als Kommunismus als Vorbereitung und notwendige Vorbedingungen für die finale Explosion, den Big Bang. Auch das wäre eine Lesart, die sehr hypothetisch ist, aber durchaus mal gedacht werden kann. Einige der ersten Dissidenten haben Iljenkow gelesen. Seine Kosmologien haben gesagt, hier, guck mal, wo bringt uns der Kommunismus hier? Mit dem Kommunismus kommen wir ans Ende der Welt und müssen die auch noch selber kaputt machen, diese Welt. Also es ist eine einzige Negation, die hier stattfindet. Ein anderer Ansatz an dieses Buch wäre natürlich auch zu sehen im Lichte der gegenwärtigen Debatte. Ich habe vielleicht noch zwei Interpretationen, wenn Sie die Geduld noch haben. Ganz kurz. Erste Interpretation, sehr Foucault-ähnlich. Man kann diesen Text lesen als eine Art von Übung für die Entwicklung kommunistischer Untertanen. Foucault hat und Pierre Hadot geschrieben, das, was hier bei Iljenkow steht, das Ganze kann natürlich auch eine ethische Funktion haben, denn Kosmologie ist nicht nur eine Frage des Diskurses, es ist auch eine meditative Übung, Subjekt abzulösen vom unmittelbaren Umfeld und alles hineinzuheben ins Universum, in die Unendlichkeit, ist ja auch etwas sehr Erhebendes. Man kann diese Kosmologie auch lesen als Übung bei der Erziehung kommunistischer Untertanen. Wir haben ja gestern geschrieben über diese Konversionseffekte. Diese Meditation zu transienten Dingen, allen Dingen auf der Welt, die Existenz der Menschheit, Kommunismus selbst, nach dem Zusammenbruch, selbst wenn dieser Text zu sowjetischer Zeit veröffentlicht worden wäre, wäre es eine gute Möglichkeit gewesen, über die Transzendenz des Kommunismus und damit der Menschlichkeit selbst nachzudenken. Wenn wir heute diesen Text lesen, dann bekommen wir so ein Gefühl des Versöhntseins. Wir haben im Moment so eine Mischung von Neonationalismus, Liberalismus etc. pp. Und dieser Text beruhigt und man fühlt sich wiederbelebt und gestärkt durch das Lesen dieses Textes. Was wollte ich denn eigentlich jetzt noch hier sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja die zeitgenössischen Aspekte noch nicht so wirklich angesprochen. Ich wollte nämlich Iljenkov und seine Anthologie auch mit Spinoza vergleichen, mit seinen heutigen Interpretationen. Aber das wäre vielleicht das Thema ein bisschen zu weit gefasst. Ich hoffe, dass das Ganze mal veröffentlicht wird. Dann können Sie es nochmal nachlesen. Vielleicht